Die Gruppenvergewaltigung von Halle hat ganz Deutschland schockiert. Doch auch die Reaktionen sorgen für Fassungslosigkeit. Einen der Tatverdächtigen ließ die Polizei wieder laufen. Und die Vielfaltslobby in Sachsen-Anhalt fordert, über die Täter und ihre Herkunft soll nicht gesprochen werden. Die Hintergründe erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung ein brisantes Eingeständnis aus Washington. Die USA betreiben offenbar doch mehr als 100 geheime Biolabore in aller Welt. Und im Prozess gegen die sogenannte Rollator-Gang steht ein ungeheuerlicher Verdacht im Raum. Wurde die Anklageschrift von Palantir geschrieben? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Auch fast 24 Stunden nach Bekanntgabe der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran sind keine Einzelheiten öffentlich bekannt. Während Washington von einem sogenannten Deal spricht, bezeichnet Teheran die Übereinkunft lediglich als ein Memorandum of Understanding. In der Diplomatie handelt es sich dabei meist um eine Absichtserklärung. Sie dokumentiert einen gemeinsamen Willen zur Zusammenarbeit, enthält aber nicht zwangsläufig bereits konkrete Ergebnisse. Offenbar wurden auch die westlichen Verbündeten der USA nicht umfassend informiert. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul erklärte am Morgen in Brüssel, er kenne keine Details der Vereinbarung. Nach seinen Angaben werde sich daran vermutlich auch bis Freitag nichts ändern. Unterdessen berichtet die iranische Nachrichtenagentur Fars, die USA hätten Teheran in letzter Minute doch zugestanden, Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu erheben. Sollte sich diese Darstellung bestätigen, könnte dies als Hinweis gewertet werden, dass Washington bei den Verhandlungen zu Zugeständnissen bereit war. Eine unabhängige Bestätigung für den Bericht der Nachrichtenagentur liegt bislang allerdings nicht vor. Die US-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard hat die Existenz von mehr als 120 bislang geheimen Biolaboren in aller Welt bestätigt. Das geht aus einer Pressemitteilung ihres Ressorts vom 12. Juni hervor. Demnach sollen die Vereinigten Staaten Labore in mehr als 30 Ländern unterstützt oder betrieben haben. Darunter befinden sich nach ihren Angaben auch Standorte in der Ukraine. Gabbard erklärte, in vielen dieser Einrichtungen sei oder werde an gefährlichen und hoch ansteckenden Krankheitserregern geforscht. In mehreren Fällen habe es sich um sogenannte Gain-of-Function-Forschung gehandelt. Dabei werden Eigenschaften von Viren untersucht, indem bestimmte Mutationsprozesse gezielt verstärkt oder beschleunigt werden. Nach Angaben Gabbards habe die US-Regierung nur begrenzte Einblicke in Teile dieser Arbeiten gehabt. Wegen der damit verbundenen Risiken entzog Präsident Donald Trump im Mai 2025 der Gain-of-Function-Forschung die Förderung aus Bundesmitteln. Ob entsprechende Forschungsprojekte tatsächlich eingestellt wurden, geht aus der Erklärung jedoch nicht hervor. Konkrete Nachweise für einen vollständigen Stopp legte Gabbard nicht vor. Die US-Regierung hatte die Existenz derartiger Biolabore bislang stets bestritten. Am heutigen Montag haben die offiziellen Verhandlungen über einen EU-Beitritt Moldawiens und der Ukraine begonnen. Das teilte die zypriotische EU-Ratspräsidentschaft mit. Im ersten Abschnitt soll die Ukraine zunächst nachweisen, dass Justiz und Exekutive den Standards der Europäischen Union entsprechen. Die Aufnahme der Gespräche war erst nach dem Regierungswechsel in Ungarn möglich geworden. Auffällig ist jedoch auch der Zeitpunkt, denn der Start fällt mitten in die Fußball-Weltmeisterschaft. Beobachter vermuten deshalb, dass Brüssel auf die geringere öffentliche Aufmerksamkeit während des Turniers setzt. Der Ökonom Gerald Markel schrieb dazu auf X wörtlich: In Wahrheit ist es ein Putsch, eine Aushebelung des demokratischen Willens der überwältigenden Mehrheit der europäischen Bevölkerung. Seit zwei Wochen wachsen in Großbritannien die Proteste gegen Migrantengewalt und die Einwanderungspolitik. Auslöser waren unter anderem das Verhalten der Polizei im Fall Henry Novak sowie ein Messerangriff eines Sudanesen in Belfast. Bekannt wurden beide Fälle vor allem durch Videos, die sich im Internet verbreiteten. Am Montag kündigte Premierminister Keir Starmer nun überraschend eine weitreichende Maßnahme an. Die Nutzung sozialer Medien soll für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren künftig vollständig verboten werden. Offiziell begründet Starmer den Schritt mit dem Schutz von Minderjährigen vor Missbrauch und schädlichen Inhalten. Damit unterstellte der Premierminister Kritikern indirekt, derartigen Missbrauch in Kauf nehmen zu wollen.
Fremde können mit jedem Kind Kontakt aufnehmen. Gibt es in der realen Welt eine Situation, in der man sein Kind einfach mit einem Fremden zusammenbringen würde, mit einem Erwachsenen, über den man überhaupt nichts weiß? Nein. Wie viele Menschen in diesem Raum sind bereit zu verteidigen, dass erwachsene Fremde online Kontakt zu Kindern aufnehmen können? Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das ist grundlegender Schutz.
Ob das Vorhaben in direktem Zusammenhang mit den Protesten steht, ist unklar. Beobachter verweisen jedoch auf die zeitliche Nähe beider Entwicklungen. Kritiker argumentieren zudem, die Regelung betreffe zwar vordergründig Kinder und Jugendliche. Für ihre Durchsetzung wäre jedoch eine Alterskontrolle im Internet erforderlich. Denkbar wären etwa Registrierungspflichten oder technische Verfahren zur automatischen Alterserkennung. Unterdessen verbreiteten sich im Internet Bilder eines weiteren Gewaltverbrechens. In der Grafschaft Lancashire im Nordwesten Englands wurde eine 17-Jährige niedergestochen. Das Opfer konnte fliehen und erlitt schwere Verletzungen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige ist ein eingebürgerter Pakistani. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Auch in Deutschland sorgte am Wochenende ein schwerer Kriminalfall für Aufsehen. In Halle an der Saale wurden 4 junge Mädchen vergewaltigt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten die Opfer zuvor unter Alkohol oder Drogen gesetzt worden sein. 2 Mädchen befinden sich weiterhin im Krankenhaus. Die Polizei ermittelte 4 Tatverdächtige. Nach Angaben der Behörden stammen sie aus Mali und Portugal und sind zwischen 13 und 16 Jahre alt. Für Diskussionen sorgte zunächst, dass der 13-jährige Tatverdächtige wieder freigelassen wurde. Zwar ist er noch nicht strafmündig. Eine Unterbringung in einer geschlossenen Jugendeinrichtung wäre jedoch grundsätzlich möglich gewesen. Umgehend nach den ersten Meldungen zu der Gruppenvergewaltigung veröffentlichte das Landesnetzwerk der MigrantInnenorganisation Sachsen-Anhalt eine Stellungnahme. Darin heißt es wörtlich: Solange die Ermittlungen laufen, sollten keine Spekulationen verbreitet und der Fall nicht politisch instrumentalisiert werden. Das Netzwerk wurde lange von Mamad Mohammed geleitet, einem Landtagskandidaten der Grünen. Auch in den Medien wird inzwischen über die Einordnung des Falls diskutiert. So veröffentlichte die lokale Nachrichtenseite Du bist Halle einen Forumsbeitrag mit den Worten: Das Problem sind keine Staatsbürgerschaften, das Problem sind immer noch männliche Personen, die sich über ein Nein hinwegsetzen. Der Mitteldeutsche Rundfunk übernahm in seinem Bericht zwar die Angaben der Polizei, in der Überschrift sprach der Sender jedoch nur von einem Missbrauchsverdacht und nicht von einer Gruppenvergewaltigung. Unterdessen sind am Wochenende in Rom tausende Menschen für Remigration auf die Straße gegangen. Die Organisatoren sprachen von bis zu 10.000 Teilnehmern. Nach Angaben der Zeitung La Repubblica unterstützten sie eine Volksinitiative für ein Remigrationsgesetz. In Nordirland und Belfast blieb es am Wochenende zwar weitgehend ruhig. Die Proteste der vergangenen Tage wirken jedoch weiter nach. Im aktuellen Gespräch zwischen Stefan Magnet und Martin Sellner geht es genau um diese Entwicklungen.
Ist das so die Form des Auflehnens, des Protests, des Aufbäumens gegen diese aufgezwungene Massenmigration, wie es aus deiner Sicht ablaufen sollte, oder geht das in eine falsche Richtung?
Eindeutig Letzteres. Aber wir müssen zuerst mal klar sagen, den Zorn, den verstehe ich völlig. Ich verstehe die Wut, und das hat ja auch Rupert Lowe klar gesagt, und diese Parole ging durch die ganze Insel: Enough. Mhm. Es reicht. Es reicht jetzt einfach uns allen. Es reicht uns, mit ansehen zu müssen, wie unser Land verlieren. Und in England muss man sehen, die Grooming-Gangs zuvor. Ja, wirklich ein riesiger, genozidaler Ausmaß, hat Rupert Lowe gesagt. Ein Sex-Sklaven-Ring. Tausende junge englische Mädchen wurden hier vergewaltigt und gefoltert. Die 3 Mädchen von Southport, die getötet wurden von ebenfalls diesem Afrikaner. Also das Volk hat so viel erduldet, so viel erlitten. Ich verstehe, dass die Wut explodiert, aber das Problem ist natürlich, aus einer strategischen, aktivistischen, demokratischen Sicht braucht es eine friedliche Massenbewegung. Die Engländer, das Volk, müssen aufstehen, und es reicht eben nicht, wenn ein paar zornige junge Männer dann ihre Wut chaotisch explodieren lassen. Das bewirkt sogar eher noch das Gegenteil. Vor allem aber trifft es auch nicht die wirklich Schuldigen. Mhm. Weil ich verstehe vollkommen den Zorn über Überfremdung. Das stört mich auch. Aber der wahre Schuldige ist eben nicht der Migrant, der um die Ecke lebt. Der wahre Schuldige ist der Politiker, der ihn dort angesiedelt hat.
Der Aktivist und Remigrationsbefürworter Martin Sellner führt im Gespräch aus, dass wir nun in eine entscheidende Phase eingetreten sind. Das Remigrationskonzept könne nicht mehr unterdrückt werden, außer mit Gewalt. Gelingt es nicht, die Diskussion über die Ausländergewalt öffentlich zu führen, droht ein bürgerkriegsähnliches Szenario. Aber nicht nur in Belfast, sondern in ganz Europa. Warum die Chancen auf eine Wende noch nie so gut waren, verrät Sellner in dieser neuen Sendung. In voller Länge heute Abend bei Auf 1. Selbst wenn die Regierungen soziale Medien beschränken oder komplett sperren sollten, bei auf1.tv bleiben Sie stets kritisch und umfassend informiert. Dank Ihrer Spende können wir berichten. Alle Möglichkeiten finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Die Schweiz hat in einer Volksabstimmung eine Obergrenze von 10 Millionen Einwohnern abgelehnt. Rund 55% der Wähler stimmten gegen die sogenannte 10-Millionen-Initiative. Beobachter hatten mit einem deutlich knapperen Ergebnis gerechnet. Initiiert worden war die Abstimmung von der konservativen Schweizer Volkspartei. Nach den Plänen der Befürworter hätten beim Erreichen der 10-Millionen-Grenze zunächst die Zuwanderung über Asyl und Familiennachzug eingeschränkt werden sollen. In einem weiteren Schritt wäre auch die Einwanderung aus der Europäischen Union begrenzt worden. Die FPÖ hat mit der Veröffentlichung ihres Remigrationsliedes Herbert One in Österreich für heftige Diskussionen gesorgt. So titelte etwa der Standard mit den Worten: Mit ihrem Remigrationssong macht die FPÖ Deportation zum Sommerhit. Im weiteren Verlauf des Artikels schreibt Autorin Olivera Stajic, der Begriff meine wörtlich nichts anderes als Massendeportationen. Auch OE24 wies ausdrücklich darauf hin, dass der Begriff Remigration vor allem von Rechtsextremisten verwendet werde. FPÖ-Chef Herbert Kickl erklärte die Veröffentlichung dagegen in einer Presseaussendung wie folgt: Wir werden uns auch in Zukunft von den selbsternannten Sprachpolizisten nicht das freie Wort verbieten lassen. Und wir wollen zeigen, dass Remigration etwas Positives ist. Das öffentliche Bekenntnis der Freiheitlichen zu diesem Begriff erfolgt vor dem Hintergrund einer Debatte im Nationalrat. Dort hatte die dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures von der SPÖ die Verwendung des Wortes im Parlament untersagt. In Berlin ist zu Mittag die wohl kürzeste S-Bahn-Strecke der Welt eröffnet worden. 9 Jahre später als ursprünglich geplant. Die neue Linie S15 verbindet den Norden der Hauptstadt mit dem Hauptbahnhof. Für die Fahrt von nur 6 Minuten nutzen die Züge größtenteils bereits vorhandene Gleise. Hinzu kommt ein kurzer, neu gebauter Streckenabschnitt mit 2 Bahnhöfen. Jedenfalls theoretisch. Denn trotz der jahrelangen Verzögerung wurde keiner der beiden Bahnhöfe rechtzeitig fertiggestellt. Am Hauptbahnhof müssen die Fahrgäste einen provisorischen Bahnsteig nutzen. Am neuen Bahnhof Perleberger Straße fahren die Züge vorerst sogar ohne Halt durch. Dabei war von Beginn an geplant, die Strecke später weiter nach Süden zu verlängern. Nach Angaben der verantwortlichen Planer könnten die Bauarbeiten dafür möglicherweise im Jahr 2044 abgeschlossen sein. Vorausgesetzt, es kommt zu keinen weiteren Verzögerungen. Seit 3 Jahren sitzen die Angeklagten im Fall des sogenannten Rollator-Putsches in Haft. Beobachter beschreiben den Prozess als offensichtlich politisch motiviert. Doch eine neue Wendung könnte das Verfahren noch überraschend drehen. Auf eins Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat dazu mit der Journalistin Steff Manzini von der Stadtzeitung gesprochen.
Seit über 3 Jahren sitzen sie in Untersuchungshaft. Die Mitglieder der, man sagt wohl, Rollator-Gängen oder Rentnerputschisten, eine Gruppe, die der Staat auserkoren hat, um ihnen folgenden Vorwurf zu machen: Sie wollten nicht nur die Regierung stürzen, sondern auch so eine Art Armee aufbauen aus dem Hut zaubern. Das klingt jetzt ein bisschen wie die deutsche Variante der Moskauer Ärzteverschwörung aus der Stalinzeit. Und das ist kein Witz. In Frankfurt stehen sie vor Gericht und vor einigen Tagen hat sich möglicherweise eine sensationelle Wende in diesem Verfahren ergeben. Über das Thema möchte ich sprechen mit Steff Manzini von der Stadtzeitung, die diesen Prozess verfolgt. Frau Manzini, herzlichen Dank, dass Sie in der Sendung sind.
Herzlichen Dank, lieber Martin Müller-Mertens. Und bevor Sie mir jetzt sofort die erste Frage stellen, möchte ich nicht versäumen, Ihnen persönlich, dem Stefan Magnet, dem ganzen Team von Auf 1 dafür zu danken, dass ihr immer wieder über diesen Fall berichtet, was einige etliche der sogenannten Freiheitsmedien nach wie vor nicht tun. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Wir bleiben natürlich weiter an diesem Thema dran. Am verletzten Verhandlungstag in Frankfurt, ich hatte es erwähnt, gab es eine Erkenntnis, wenn man so will, mit der im Grunde keiner gerechnet, vielleicht manche geahnt haben. Was genau ist da passiert?
Ja, Sie sprechen den letzten Verhandlungstag, das war der 2. Juni, an. An diesem Verhandlungstag hat das Verteidigerteam von Johanna Findeisen, das ist der Professor Dr. Martin Schwab, dann ist es die Frau Mannebach Junge und der Herr Böhme, einen Antrag gestellt auf Aussetzung beziehungsweise auf Aufhebung des Haftbefehls gegen Johanna Findeisen.
Nun kann man solche Anträge stellen, Verteidiger machen das auch immer wieder, aber aus welchem Grund sollte dem denn jetzt stattgegeben werden? Also was ist die neue Erkenntnis?
Naja, die sensationelle Wendung in diesem Fall ist die Erkenntnis, so sie denn dann auch zutrifft, dass hier offensichtlich in diesem großen Prozess, dem größten in der deutschen Nachkriegsgeschichte, der Algorithmus eine Anklage gestrickt haben könnte. Verwendet wurde ganz offensichtlich die KI-Software der Firma Palantir von Peter Thiel. Eine Software mit Namen Gotham, besser bekannt bei uns als Hessen Data, die schon seit Jahren in einigen Bundesländern auch eingesetzt wird. Sie ist hoch umstritten, weil sie immer wieder völlig unbeteiligte Personen ins Visier von Ermittlungen nimmt. Wie gesagt, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg tun das. Aber im Bund ist sie nicht erlaubt. Und hier ermittelt ja der Generalbundesanwalt und nicht der Staatsanwalt in Frankfurt.
Die Anklage mit dem Algorithmus geschrieben, wie kann ich mir das vorstellen? Also hat der Staatsanwaltschaft dann seinem Praktikanten gesagt, nimm mal die KI und schreib eine Anklage?
Naja. Unser Glaube an die übereifrige Arbeitsmoral von hunderten Beamten, die in diesem Fall ermitteln, ist jetzt zutiefst enttäuscht, da wir eben davon ausgehen, dass hier eine KI ermittelt hat. Die Frage ist dann, mit welchem Ermittlungsansatz? Und dass dieser Umstand widerspricht, also quasi dem Artikel 7 Absatz 1 2012-13, EU, das ist also einmal verstößt er gegen deutsches und europäisches Recht. Das ist das eine. Das andere ist, wir sprechen ja hier, lieber Herr Müller-Mertens, von einem Datenvolumen von über 10 Terabyte. 10 Terabyte, was ist das? Das sind entweder 3300 Stunden Videofilme in Full-HD-Qualität, das sind entweder 2,5 Millionen Musiktitel, das sind 3,3 Millionen hochauflösende Fotos. Wir können uns also da jetzt aufgrund dieser Zahlen, die ich gerne mal nennen wollte, vorstellen, mit was sowohl die Verteidigung als auch der Inhaftierte konfrontiert wird. Das hat so ein bisschen was von Float the Zone. Nicht, dass die Verteidigerteams jetzt gerade von Johanna Findeisen überhaupt mit dieser Datenmenge nicht fertig werden. Sie müssen sich da durchwühlen, sie tun das auch, aber die Verteidigungsarbeit wird durch dieses Volumen natürlich ganz erheblich erschwert.
Das stelle ich mir so ein bisschen vor, oder es ist jetzt eine Unterstellung, aber vielleicht ist hier eindruckend ähnlicher. Es könnte so sein, wie eine Taktik auch zu sagen, wenn diese Verteidigung sich erstmal durch 3, 5 oder 10 Millionen Fotos gewühlt hat, dann sind 5 Jahre vergangen, so lange sitzen die da im Knast, also die Strafe ist damit quasi schon vollzogen.
Gut, diese Beispiele mit den Videofilmen und Musiktiteln oder Fotos, die habe ich eigentlich gemacht, um dieses ungeheure Datenvolumen. Wir haben ja hier mit hunderten Aktenordnern zu tun, ja, einfach mal zu versinnbildlichen. Also Sie und ich, wir sind Journalisten, wir lesen. Aber wenn man jetzt unsere Wohnung von oben bis unten mit Papier anfüllen würde und sagen würde, das ist zwar ein brisanter Fall, aber bitte fang doch mal an, irgendwo zu lesen. Ja, wir sind erschlagen von diesem Volumen. Und ähnlich sind es ja auch die Häftlinge, die ja mitarbeiten müssen, um einfach rauszufinden, wo sie da vorkommen und was sie dann eben zu ihrer Verteidigung zu sagen hätten. Und die Johanna Findeisen, ich habe bei unserer Mahnwache am letzten Freitag habe ich einen Brief von ihr vorgelesen, den hat sie an Parteifreunde der Basis, ist ja eine Politikerin der Partei Die Basis, geschickt, hat also auch in diesem Schreiben nochmal auf dieses Chaos dieser ungeheuren Menge an Schriften hingewiesen, der sie also eigentlich wirklich kaum Meister werden kann, ja. Und oftmals doppeln die sich auch, dreifachen sich und vierfachen sich. Es ist, man kann fast davon ausgehen, dass es hier verunmöglicht werden soll, korrekt zu verteidigen.
Ob es sich bei der Anklage um einen politischen Prozess handelt, verrät Ihnen Steffen Manzini im gesamten Interview unter auf1.tv. Nur bei Auf 1 erfahren Sie, welche düstere Zukunft der Justiz womöglich durch die globalistische Palantir-KI bevorsteht. Unterstützen Sie unsere Recherche jetzt mit Ihrer Spende. Ein Klick auf das Formular unter der Sendung genügt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten Auf 1.